Liebe Hörerinnen und Hörer, Diabetes Radio mit einer neuen Podcast-Episode vom Diabetes-Symposium am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Das Thema heute darf natürlich an so einem Institut nicht fehlen. Es geht um Ernährung. Mit Frau Professor Daniel, Inhaberin des Lehrstuhls für Ernährungsphysiologie der Technischen Universität München, spreche ich jedoch nicht über Kartoffeln, Reis, Brot oder Obst, sondern über Nahrungsergänzungsmittel, auch Supplemente genannt, die gerade für Diabetiker sehr aktiv beworben werden und sogar in speziellen Zubereitungen als Beispiel Diabetikervitamine angeboten werden. Frau Professor Daniel, das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln ist riesig. Lassen sich diese unzähligen Produkte irgendwie in Gruppen einteilen?
Die lassen sich nur insofern in Gruppen einteilen, als man auf der einen Seite klassische Nahrungsergänzungsmittel kennt. Und das ist, wenn Sie so wollen, alles, was an Vitaminen, Mengen und Spurenelementen und damit als essentielle Nahrungsbestandteile nun in Kapsel oder sonstiger Form angeboten wird. Das, was wir in den letzten Jahren sehen, ist eine wachsende Zahl von Nahrungsergänzungsmitteln, die in dem Fall nicht einzelne chemische Strukturen oder einzelne Mikronährstoffe enthalten, sondern die bunte Welt der sekundären Pflanzeninhaltsstoffen von Bioflavonoiden und Phenolsäuren bis zur ganz besonderen, noch ganz schlecht charakterisierten Produkten aus der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel.
Ist das richtig? Kann man darunter so irgendwelche Pflanzenextrakte oder Wurzelsurrogate oder was versteht man darunter unter diesen Stoffen, die noch wenig erforscht sind?
Ja, das sind im Wesentlichen Naturstoffe. Das heißt, hier sind zum Teil Wurzelteile, zum Teil Pflanzenteile oberirdischer Art, das heißt Blätter, zum Teil Blüten, zum Teil Baumrinden. Also in allen Variationen. In dem Fall in Kapseln oder ja, in irgendwelche Ampullen verbrachte Zubereitung.
Nun sollen diese Nahrungsergänzungsmittel ja die Nahrung ergänzen, wie der Name schon sagt, und gerade für Diabetiker besonders gut sein. Zum Beispiel wird nachgesagt den Diabetikern, sie hätten immer besonders viel unter oxidativem Stress zu leiden. Was ist das überhaupt? Und dann gibt es ja offensichtlich Mittel dagegen, die dann Antioxidantien heißen.
Ja, also jede Zelle. Egal ob stoffwechselgesunder Mensch oder Diabetiker, produziert, wenn sie ihren Stoffwechsel betreibt, Sauerstoffradikale. Das sind recht aggressive Verbindungen. Und diese Verbindungen sind in der Lage, wenn sie in großen Mengen dann entstehen, schädigend auf die Körpereiweiße, das heißt die Proteine, auf die DNA oder eben auch auf die Lipide, das heißt die Fettkomponenten der Zellmembran, schädigend zu wirken. Und man glaubt, dass bei einer Vielzahl von Erkrankungen, und dazu zählt in dem Fall auch der Diabetes Typ 2, andere kardiovaskuläre Erkrankungen bis hin zu Tumorerkrankungen, die Zellen dann aufgrund dieser Schädigung durch die Sauerstoffradikale in diese ja, häufig dann fatale Abfolge von pathophysiologischen Veränderungen getrieben werden. Also ist die Idee, wenn es gelänge, eben diesen Spiegel an reaktiven Sauerstoffspezies in einer Zelle zu reduzieren, dass man dann eben die Entwicklung von diesen Krankheitsbildern verzögern, vielleicht sogar aufhalten kann. Nun, die Zelle selbst hat eine ganze Reihe von Mechanismen entwickelt, die in der Lage sind, diese reaktiven Sauerstoffspezies, gelegentlich liest man das auch ROS, R-O-S, die wieder zu eliminieren. Und am Ende ist es ein Gleichgewicht zwischen der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies und deren Elimination. Neben dem Spektrum und den besonderen Proteinen, die die Zelle für die Elimination dieser ROS produziert, gibt es dann eben noch die Antioxidantien, die aus der Nahrung zugeführt werden. Und das sind einmal die klassischen antioxidativen Vitamine, da denkt man an Vitamin C, an die Carotinoide, allen voran das Beta-Carotin, aber eben auch das Vitamin E, die in ihrer Funktion eben Antioxidantien sind, und wenn man ihren zellulären Spiegel erhöht, hofft man eben auch damit den Spiegel an reaktiven Sauerstoffspezies senken zu können. Nun, neben den klassischen Vitaminen sind tatsächlich nachgewiesenermaßen sehr viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die dann in diesen wenig gut beschriebenen pflanzlichen Präparaten drin sind. Viele von denen sind tatsächlich auch antioxidativ wirksam, das kann man zumindest im Reagenzglas sehr schnell nachweisen. in den seltensten Fällen ist aber gezeigt worden, dass das dann auch in einem intakten Organismus, sei es jetzt in einer Maus oder in einer Ratte, die man damit behandelt, oder gar in einem Menschen tatsächlich wirksam ist. Und nun komme ich nochmal zurück zu den klassischen antioxidativen Vitaminen und der Frage, ob der Diabetiker a priori einen höheren Bedarf hat als ein gesunder Mensch. Das möchte man zunächst mal glauben, denn die wissenschaftliche Literatur sagt, jawohl, im diabetischen Stoffwechsel geschehen werden in den Zellen, und das betrifft ja in erster Linie dann auch die Beta-Zelle, werden höhere Spiegel an reaktiven Sauerstoffspezies beobachtet, die eben sich dann übersetzen in die Malfunktion der Beta-Zelle mit dem Verlust am Ende auch der Beta-Zelle durch Apoptose oder Nekrose. Allerdings haben die letzten Jahre gezeigt, mit wirklich sehr, sehr guten Kohortenstudien, sehr großen Kollektiven und vor allen Dingen auch Risikopatienten, darunter auch Typ-2-Diabetikern, dass die zusätzliche Zufuhr von klassischen antioxidativen Vitaminen hier über das, was eine gemischte Kost und, wenn ich so sagen darf, gesunde Ernährung liefern kann, dass das keinen besonderen zusätzlichen Nutzen hat.
Verstehe ich Sie richtig? Sie würden sagen, also wenn schon Diabetiker-Vitamine, dann nur für diejenigen, die sich ungesund ernähren, die nur von Fastfood und Süßigkeiten leben, um es mal ganz krass zu sagen, was bei Diabetikern eigentlich immer nicht ratsam ist.
Ja, wir sind in dem Sinne bei allgemeinen Ernährungsempfehlungen für den Diabetiker, die, wenn Sie so wollen, hier nochmal begründet werden. Dadurch, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine normale Mischkost, die heute ja so abwechslungsreich wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gestaltet werden kann, eigentlich wohl die beste Zufuhrebene darstellt für diese Vitamine. Und die Vorstellung, dass wir alle nun defizitär seien, was die Vitaminversorgung angeht, die ist schlichtweg falsch. Wir können aus nationaler Verzehrsstudie, aus den Ernährungsberichten für das Gros der Bevölkerung festhalten, dass die Versorgung mit wasserlöslichen Vitaminen auch ohne Nahrungsergänzungsmittel ja gut bis sehr gut ist. Also es gibt ganz wenige Risikogruppen in der Bevölkerung, die man wirklich in der Kategorie Mangel respektive sehr, sehr schlecht versorgt mit Vitaminen einordnen möchte. Das Gros ist gut bis sehr gut versorgt. Und nun ist die Frage, wie viel mehr als sehr gut soll es denn noch sein? Und unter diesem Gesichtspunkt sind diese großen Studien, die in den letzten Jahren publiziert worden sind, ziemlich ernüchternd, weil sie in fast allen Fällen nachweisen konnten, dass kein zusätzlicher Nutzen der Gabe von solchen antioxidativen Vitaminen da ist.
Also kann man zusammenfassend sagen, was die Vitaminersetzung durch Tabletten, Kapseln oder was auch immer betrifft, sie hilft zumindest dem Hersteller. Beim Patienten ist eine positive Wirkung nicht unbedingt nachgewiesen. Aber jetzt kommt ja was anderes. Zimt. Zimt senkt den Blutzucker. Lesen Sie überall, steht überall. Es gibt, so behaupten jedenfalls die Hersteller, wissenschaftliche Studien, dass Zimt bei Diabetes, bei Typ-2-Diabetes, unheimlich hilfreich ist.
Na, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, zu sagen, dass es unheimlich hilfreich ist. Es gibt tatsächlich sehr viele Studien von Zellkulturen angefangen bis Mausmodellen mit Diabetes Typ 2, wo eine Senkung des Blutzuckerspiegels, zumindest eine moderate Senkung, beobachtet worden ist. Es gibt auch ein paar wenige humane Studien. Und was dort sehr auffällig ist, ist, dass es meistens sehr kleine Kollektive gewesen sind. Das heißt also häufig nur wenige Patienten oder Studienteilnehmer. Und das ist eine Erfahrung aus den letzten 50 Jahren Wissenschaft: je kleiner die Gruppengröße ist in solchen Studien, desto schärfer können die Ergebnisse ausfallen, das heißt, desto besser können sie ausfallen. Und dazu muss man sagen, die Wissenschaft ist da leider auch nicht ganz fair, insofern als negative Befunde selten publiziert werden. Das ist ein intrinsisches Problem aller Wissenschaften. Wenn du eine Studie machst und es kommt nichts raus, dann ist die schlecht zu publizieren, wenn Sie so wollen, auch schlecht zu verkaufen. Das kennen wir in ganz anderen Bereichen auch. Die wenigen Studien, die man nach guten Regeln guter Wissenschaft durchgeführt hat, sind auch im Falle des Zimts oft eher ernüchternd. Und eine vor kurzem erschienene Übersichtsarbeit, die alle wissenschaftlichen Studien bei Diabetespatienten mit Zimtgabe, da muss man dazu sagen, es gibt noch unterschiedliche Zimtvarietäten, die scheinen auch, wenn überhaupt, unterschiedlich zu wirken, dass diese Meta-Analyse für alle publizierten Studien sagt, dass dort kein messbarer Nutzen am Ende des Tages erreicht wurde.
Ja, das ist irgendwie ja traurig auch für die Typ-2-Diabetiker, dass man jetzt nicht hoffen kann, ich nehme regelmäßig Zimt oder auch Chrom, es gibt ja verschiedene Stoffe, die eventuell dann das Problem beseitigen und ich muss mich nicht unbedingt bewegen oder abnehmen. Aber kann es denn auch passieren, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht nur keinen nachweisbar großen Nutzen haben, sondern sogar schädlich sind?
Also hier haben wir das ganz besondere Problem, dass es bisher kaum Studien gibt, wo über lange Zeit hochdosiert Supplemente, gleich welcher Art, an Menschen verabreicht worden sind, um auszuloten, wo denn die noch zulässigen oder vernünftigen oberen Zufuhrgrenzen existieren. Ich darf vielleicht dazu ausführen, die ganze Ernährungsforschung, zumindest in Zentraleuropa, ist eigentlich eine Forschung der Unterversorgung. Ja, sie geht zurück auf die Nachkriegszeit, in der alle Wissenschaftler bemüht waren, die Versorgungssituation der Menschen, gerade wenn es um Vitamine, Mengen und Spurenelemente geht, zu verbessern. Das heißt, sie ist klassischerweise eigentlich eine Mangelernährungsforschung. Wir haben auf dem Weg dort natürlich viel gelernt über die Bedeutung einzelner Vitamine im Stoffwechselgeschehen. Aber dann hat uns sozusagen die Wirklichkeit überholt. Ja, plötzlich waren Vitamine ubiquitär. Wir haben eine fantastisch bunte Welt von Lebensmitteln, die uns Vitamine wie nie zuvor, ja, und auch sozusagen unabhängig von saisonalem Angebot von Lebensmitteln vorhält. Zum selben Zeitpunkt hat sich der Markt der Nahrungsergänzungsmittel dramatisch entwickelt, sodass wir heute davon ausgehen müssen, dass er irgendwo zwischen 1 und 1,5 Milliarden Euro liegt in Deutschland. Das heißt also, was da an Hintergrundaufnahme da ist, das können wir offensichtlich aus Langzeitstudien jetzt zumindest, wenn Sie so wollen, dem Alltag und dem Bevölkerungsquerschnitt ableiten. Versorgungslage ist gut bis sehr gut und bisher sind keine besonders auffälligen negativen Wirkungen zu beobachten. Aber in dem Moment, wo es dann um hochdosierte Präparate geht, die eben bis zum 10-fachen, zum Teil ja 20-fachen über einer mittleren Zufuhr, wie sie die Fachgesellschaften empfehlen, hinausführt. Was das langfristig für Folgen hat, ist im Prinzip nicht erforscht. Umgekehrt kann man insbesondere aus USA, wo die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln ja eine ganz andere Tradition hat, ja, wo es also Spezialläden gibt, in denen sie alles als isolierte ja, Tablette oder Kapsel bekommen. Alles heißt also jede einzelne Fettsäure, ja, jedes einzelne Vitamin, jeder einzelne Metabolit, der irgendwo im Stoffwechsel bekannt geworden ist, können sie dort als Pille kaufen. Und hier hat man im Zusammenhang von einer Reihe von Studien, die sich insbesondere mit der Bedeutung von einzelnen Spurenelementen, allen voran Selen, auf die Entwicklung des Dickdarmkrebses beschäftigt hat, in großen Kohorten. Dort hat man als eine Nebenbeobachtung festgestellt, dass Menschen, die sich mit Selensupplementen zusätzlich entsprechend versorgen über sehr lange Zeiträume, und hier ist ein Beobachtungszeitraum von 7 bzw. 8 Jahren da gewesen, dass die Menschen, die eben diese Selensupplemente nehmen, offensichtlich ein bis zu 2,7-fach höheres Diabetesrisiko am Ende aufwiesen. Das war ein Nebenbefund, es ging um Dickdarmkrebs, aber diese Studie bestätigt schon eine weitere Studie, die spekulierte, auch anhand von Risikoscores, Abschätzungen, sagte, man solle vorsichtig sein mit Selensupplementen. Die wurde also jetzt durch diese Studie bestätigt. Das heißt, Leute, die eben zusätzlich große Mengen an Selen in der Nahrung ergänzen, die könnten möglicherweise Gefahr laufen, ihre Prognose zu verschlechtern und auf der Achse zur Entwicklung eines Diabetes Typ 2 noch schneller voranzuschneiden.
Würden Sie denn sagen, dass es überhaupt Nahrungsergänzungsmittel gibt, die man speziell Diabetikern jetzt auch mal ganz gleich, ob Typ 1 oder 2, empfehlen kann, dass sie vielleicht was bewirken können, was Positives?
Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt auf der Grundlage der wissenschaftlichen Studien keine Aussage darüber machen, was besonders sinnvoll oder hilfreich wäre. Ganz ohne Zweifel bemüht sich in vielen Bereichen der Industrie, vor allen Dingen auch der Lebensmittelindustrie, bemüht man sich darum, für einzelne Substanzen, für die es historische Berichte gibt, zum Beispiel auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, den Ursprung also der beschriebenen Wirkung festzumachen. Das heißt, man versucht am Ende die Substanzen zu identifizieren und versucht dann wiederum in wissenschaftlichen Studien von der Zellkultur an isolierten Muskelzellen oder an isolierten Fettgewebszellen bis hin eben zu Studien an Maus oder Ratte zu zeigen, dass bestimmte Substanzen tatsächlich hier einen Nutzen haben könnten. Und wenn man sich die Strukturen solcher Verbindungen anschaut, dann haben sie häufig sogar gewisse Parallelen zu bekannten klassischen Medikamenten, die man heute als Insulinsensitizer einsetzt, ja, wie die Thiazolidinione. Das heißt, es gibt natürliche Substanzen, die so ähnlich aussehen und dann wohl auch im Zellsystem oder im Tier so ähnlich wirken. Die Frage ist, ob sie am Ende, wenn sie eine solche Tablette mit einem solchen Inhaltsstoff nehmen, tatsächlich auch Blutspiegel erreichen können, die dann die Wirkung dieser Substanz tatsächlich auch auslösen können. Es ist zu vermuten daher, dass die nächsten 5 Jahre uns hoffentlich besser substanzierte, das heißt besser belegte Wirkung und am Ende auch durch Studien am Menschen belegte Wirkung für solche individuellen Nahrungsinhaltsstoffe liefern werden. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt mit, Abwägung aller Pros und Cons, aller Vor- und Nachteile, eine Empfehlung für eine bestimmte Klasse von Nahrungsergänzungspräparaten nicht machen. Ich kann aber sagen, wer ein Multivitaminpräparat nimmt und dabei auch nicht, weil er was besonders Gutes tun will, gleich 10-mal so viel zu nehmen, wie ja empfohlen wird, der wird seinem Körper keinen Schaden zufügen. Er darf aber auch nicht hoffen, dass es sehr viel nützt.
Das, denke ich, ist ein beruhigendes Wort zum Schluss. Und letztendlich bleibt dann doch nur, sich grundsätzlich gesund zu ernähren, ausreichend zu bewegen und vielleicht auf die Zukunft hoffen.
Jede Kalorie, die man nicht sich einverleibt, als eine gute sehen. Und jede, die man verbrennt durch Bewegung, auch als eine gute sehen und dann hoffen, dass die Bilanz stimmt.
Frau Professor Daniel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.